Nachbarlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Dr. Bernhard Grün, herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben ja heute eine Sendung, die wir aufnehmen wollen, über die Kameradschaften im Dritten Reich. Das ist ja ein sehr interessantes und auch historisch bis jetzt vernachlässigtes Forschungsfeld gewesen, wo Sie sich ja auch fokussiert haben drauf, mit einem immensen Interesse und Forschungsaufwand. 20, 25 Jahre sind das
30
jetzt.
Jahre.
30 Jahre sind das jetzt. Kameradschaften sind so ein Thema, wenn man da als Aktiver irgendwie mit zu tun hat, dann ist es so, wir haben Kai-Gäste auf dem Haus, die werden rumgeführt und dann wird irgendwie gefragt, wie war das denn im Dritten Reich? Und man sagt, nee, wir haben damit nichts zu tun gehabt, wir sind verboten worden. Wie nah ist das an der Realität?
Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Verbindungen haben auch im Dritten Reich mitgemacht und es waren viele überzeugte Nationalsozialisten da, viele Idealisten. Und natürlich war es aber auf der anderen Seite schon so, dass die Nationalsozialisten versucht haben, alle Organisationen, die ihnen sozusagen nicht sich unterordnen wollten, die aus dem Weg zu räumen. Mhm. Und auf die Art und Weise passiert es dann, dass diese Legende entsteht, dass man sagt, wir wurden verboten. Es wurden nur wenige verboten. Die katholischen Verbände wurden verboten ab 38 und von den waffenstudentischen Bünden wurden nur sehr wenige auch verboten. Das sind diejenigen, die eben nicht bereit waren, Altherrenschaften von Kameradschaften zu werden. Mhm. Wir sprechen übrigens hier nur von studentischen Kameradschaften, also dem heutigen Kameradschaftsbegriff, was wir da bei NPD und so hören, das hat damit nichts zu tun, überhaupt nichts. Dieser Kameradschaftsbegriff kommt eher aus dem Ersten Weltkrieg heraus, das Kameradschaftserlebnis an der Front, was man dort hat.
Also eine Analogie wie zum Beispiel der Begriff Landsmannschaft, also dass die Landsmannschaften alten Typus nichts mit den Landsmannschaften heute zu tun haben, noch sagen wir mal mit den vertriebenen Verbänden wie Landsmannschaft Ostpreußen,
genau.
Etc. pp.
Ja.
Warum sind Kameradschaften im Dritten Reich überhaupt so ein wichtiges Forschungsthema?
Weil sie das Bindeglied sind, ungefähr ab dem Jahr 1935, 36, wo die Verbindungen von der Bildfläche verschwinden, um es jetzt dann mal neutral auszudrücken. Weil sie das Bindeglied darstellen zur Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann 46, 47 die ersten Studentenclubs sich wieder gründen und da bilden sie die Brücke und zwar auch personell eine Brücke. Und kann man eine Art von Kontinuität herstellen, beziehungsweise auch den Wandel des Kooperationswesens aus den 20er Jahren in die 50er Jahre.
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den Sie da ansprechen, diese Wandelbarkeit. Es ist so, wenn ich jetzt um meine eigene Verbindungszeit denke, die bis zum heutigen Tag ja auch anhält, kann ich mir schlecht vorstellen, dass wir diese Tradition einfach über Bord werfen, uns verändern, dass wir kein Couleur mehr tragen, kein Stiftungsfest mehr feiern, keine Kneipen mehr schlagen. Wieso ging das so einfach oder warum hat dieser Transformationsprozess so breit, so einfach funktioniert, dass die sich diese andere Form von staatlich geduldet, gewollter, geförderter Verbindungsart entwickelt haben?
Wir haben natürlich im Dritten Reich ein totalitäres System, das alle Lebensbereiche durchdringen will und alles beherrschen will. Und das war natürlich auf dem Hintergrund des verlorenen Ersten Weltkrieges und dass hier ein ganz großer Ehrgeiz bestand, politisch aus diesem Desaster des Ersten Weltkriegs rauszukommen, aus dem verlorenen Krieg.
Also das weitergetragene Weltkriegstrauma, was wir in der Gesellschaft haben, mit Versailles unter anderem, der Durchstoßlegende. Dass man das dort wieder aufgegriffen hat. Und aus diesen Studenten halt, was war das Ziel von den Kameradschaften? Sollten das Offiziere werden? Sollten das nationalsozialistisch geschulte Akademiker werden?
Diese Episode von Laberlümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kowe, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kowe auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kowe sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kowe.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kowe. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kowe, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk.
Also Sie haben ja erstmal überhaupt kein Konzept 1933, was man da jetzt konstruieren will, sondern man hat im Jahr 1933 eben die Machtergreifung und jetzt geht es darum, wir wollen auch die Macht ergreifen an den Hochschulen. Man hat die schon innerhalb der deutschen Studentenschaft seit 1931, hat der NS-Studentenbund da die, aber man hat null Konzept und dann muss man sich überlegen, man kann natürlich als NS-Studentenbund, wenn ich nur ein paar tausend Mitglieder habe, Anfang 33, kann ich nicht gleich einfach die Macht ergreifen. Also muss ich so eine Art Kooperationsprojekt entwickeln. Und das war der erste Ansatz, wo überhaupt der Begriff Kameradschaften auftaucht. Man geht beim Deutschen Studententag im August 1933 in Aachen hin und sagt, wir machen ein neues Konzept und zwar, das ist übergreifend. Wir können Freistudenten und Kooperationsstudenten unter dieser neuen Überschrift von Kameradschaften, können wir das überwölben und können hier jetzt dann mit nationalsozialistischer Schulung die Leute auch erreichen. Das ist der Moment, wo es die sogenannten ersten Kameradschaftshäuser gibt. Das ist nichts anderes als ein Studentenwohnheim heute, aber natürlich militärisch organisiert, mit kasernenartig. Und die sogenannten Wohnkameradschaften der Kooperationen, wo ebenfalls eine politische Schulung, wo ebenfalls dieser kasernierte Ablauf passiert. Und das ist übrigens das erste Mal, wo auch Verbindungsstudenten auf ihren Häusern wohnen. Was wir heute als normale Situation auf den Verbindungshäusern haben, passiert 1933 das erste Mal. Dass nämlich die Verbindungshäuser zum ersten Mal im großen Stil, ganz großen Stil, als Wohnhäuser verwendet werden.
Ach, das ist interessant.
Das steht nirgends. Das wissen Sie. Ne, das weiß keiner.
Okay.
Das ist aber so. In dem Augenblick werden Häuser umgebaut.
Aha.
Und es werden teilweise auch Wohnheime gebaut. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel Alemannia Marburg nehmen, die haben im Garten bei sich das alte Kameradschaftshaus stehen. Dass sie also Wohnkameradschaft sich da 33, 34 hingestellt haben. Das ist bis heute deren Wohnhaus.
Ach, interessant.
Also das studentische Wohnen in Kooperationen kommt aus dieser Zeit.
Okay, das heißt also, die ersten Verbindungshäuser sind ja, glaube ich, so in Tübingen um 1886, glaube ich, aufgetreten, mit Corinania zum Beispiel.
Ja.
Dann waren das reine, würde ich jetzt mal im übertragenen Sinne, Vereinshäuser, wo nur Veranstaltungen abgehalten worden sind.
Reine Repräsentationsbauten für einen Fax noch, der dann da gewohnt hat, was ja häufig auch mittlerweile nicht mehr der Fall ist, dass dann die Faxenwohnungen umgebaut werden zu aktiven Zimmern.
Ach, das ist ja interessant. Dann haben wir ja eines der größten Erben aus dieser Zeit nach wie vor in unserer Kultur ganz, ganz tief verankert. Ich meine, ist ja nicht verkehrt. Ich meine, wir sagen ja immer historisch, dass wir uns ja auf die Bursen zurückbeziehen, die ja auch Wohn- und Lebensgemeinschaften waren mit gemeinsamer Kasse.
Es ist sogar so, dass die Kooperationen 33, 34 sehr schnell merken, dass trotz diesem ganzen SA-Dienst, den die dann da auch leisten sollen und der massiven zeitlichen Inanspruchnahme durch die Partei, die ja eigentlich völlig kontraproduktiv ist. Aber das Zusammenleben auf den Häusern ist ideal für den Bund.
Ja, was Neues entdeckt.
Ja.
eine Frage.
Ein bisschen mal ein Seitenaspekt ist also jetzt nichts.
ist ja nichts Verwerfliches. Das soll ja nach wie vor zusammenbringen.
Genau. Bitte.
Die Sache ist, wo ich auch direkt eine Frage habe, die Kameradschaften beziehungsweise mit dem NSDSDB, die sind ja schon eine Parallelerscheinung gewesen, die erstmal zu den Verbindungen ins Leben gerufen worden sind.
Genau. Ne? So.
Und die haben dann am Ende halt aufgrund des staatlichen Drucks und der Übermacht dann das Rennen gemacht, letztendlich. War ja sicher.
Nicht ganz so einfach, nicht ganz so einfach. Es ist dann so, dass 34, 35 dieses Kameradschaftsprojekt im Prinzip oder das Konzept scheitert. Auf breiter Linie, weil nämlich die sogenannten Kameradschaftshäuser der Studentenschaften, die offiziellen Kameradschaftshäuser, keine Bewohner mehr kriegen. Weil sich die Leute 34, 35 nicht das antun wollen, in einen solchen kasernenartigen Betrieb freiwillig reinzugehen.
Wo liegen denn jetzt die großen Unterschiede zu einer klassischen Verbindung, zu so einer Kameradschaft? Das Problem ist, also ich habe auch, sagen wir mal, aus eigener Erfahrung, für mich ist so Kameradschaft, da wird nicht viel drüber geredet. Man hat dieses Bild von dieser Uniform, die sie meistens angehabt hatten. Ne, also wie viele Organisationen der NSDAP oder beziehungsweise der NS, des NS-Regimes ihre eigenen Uniformen hatten. Wo ist der Unterschied zur klassischen Verbindung?
Wir müssen noch einen Zwischenschritt einlegen. Im Jahr 1935 ist es der Albert Derichsweiler, ein ehemaliger CVer, ein Sauerlander aus Münster, familiär vorbelastet ist durch den CV auch. Der ist damals der Reichsführer des NS-Studentenbundes und der ist derjenige, der im Wintersemester 35, 36 die Kooperationsverbände dazu bringt, sich aufzulösen zugunsten der NSDAP, die natürlich mittlerweile ein ganz anderer Machtfaktor geworden ist, sodass die Kameradschaften eigentlich, also diese Wohnkameradschaften sind sowieso schon bereits Geschichte im Jahr 1935. Das Konzept hat sich überlebt. Und der dann hingeht und sagt, wir nehmen nur noch einen ganz kleinen Teil von Kooperationen auf. Wir erkennen die als Kameradschaften an. Also der Begriff existiert hier weiter. Aber die müssen sich uns komplett unterstellen. Und das ist bereits schon nur noch eine kleine Auswahl. Und das passiert im Wintersemester 35, 36. Die Kooperationsverbände lösen sich auf, die Altherrenverbände bleiben noch bestehen. Und dann kommt es im Ende Januar 1936, am 26. Januar 1936, auf der 10-Jahresfeier des NS-Studentenbundes in München zur offenen Kampferklärung, kann man sagen, oder Kriegserklärung, weil nämlich Derichsweiler sagt, zum Ende des Semesters werden alle diese übernommenen Kameradschaften aufgelöst. Und ab sofort machen wir unser komplett eigenes Ding. Und dies führt erst dazu, hier beginnen erst ab 1936 die Kameradschaften, jene Kameradschaften, für die ich mich interessiere und die auch in der Hauptsache das Buch behandelt oder dieses mehrbändige Werk. Das geht erst mit 36, 37 los und geht ja dann bis 1945. Das heißt also auch erst im Jahr 1936 kommt es zur Gründung der Reichsstudentenführung als eine Zusammenführung von deutscher Studentenschaft, also die staatliche Organisation und die Verschmelzung mit einer Parteiorganisation, dem NS-Studentenbund, was wir ja im Dritten Reich ganz häufig haben, also Staatsapparat und Parteiapparat, dass das eine Art Fusion hier passiert, was natürlich auch unglaublich spannend ist vom Organisatorischen her und auch diese ganze Verflechtung der Strukturen im Dritten Reich. Das ist schon ein unglaublich interessanter Vorgang, der da passiert und bis heute ja vielfach gar nicht verstanden ist in seiner Komplexität.
Das heißt also auch die Verbindungen, die jetzt in ihrem Buch beziehungsweise in ihren Bänden thematisiert sind, sind auch größtenteils Neugründungen gewesen, die nach diesem...
Das ist alles passiert 36, 37. Wenn alle komplett neu aufgestellt, also ich spreche immer von einem Aufstellen von Kameradschaften. Kameradschaften werden nicht gegründet, sondern werden aufgestellt. Man will also in der Tat hier eine Art paramilitärische Einheitsorganisation schaffen, die natürlich diesen ganzen Prinzipien des Dritten Reiches gehorcht. Also das heißt, sie sollen nach dem Führerprinzip organisiert sein und funktionieren, also von Führer und Gefolgschaft. Und sie sollen eine politische Erziehung vermitteln und sie sollen im Prinzip einen neuen Studententypen entwerfen. Das heißt, ein soldatischer Studententyp soll kreiert werden. Aber man merkt natürlich auch sehr schnell, das geht merkt man spätestens bei Kriegsbeginn dann, dass diese ganze militärische Firnis nicht in die Tiefe eindringt. Das ist gewollt, das Bild ist gewollt, das wird propagandistisch natürlich entsprechend aufgeheizt. Und sie haben bis zum Jahr 1939, da kommt es zu dem sogenannten Großdeutschen Studententag in Würzburg im Mai 1939. Und dort, das ist sozusagen die größte Machtentfaltung des NS-Studentenbundes und der Reichsstudentenführung, das ist wie eine Heerschau. Mhm. Und ganz Würzburg wird wie eine Art Reichsparteitag, nur auf Würzburger Verhältnisse und runtergebrochen natürlich auf die Studentenschaft.
Ja, da wird ja wahrscheinlich Nürnberg auch ein Vorbild gewesen sein.
Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Das ist auch die ganze Inszenierung ist natürlich dort abgeschaut.
Sie hatten ja gesagt, das ist ja eine militärisch organisierte Form gewesen, die dort aufgebaut worden ist in den Kameradschaften. Ist das Führerprinzip gewesen? Wie sieht das denn da aus? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie sah der Alltag aus? Wo ist der Unterschied gerade, sagen wir mal, zu unseren Verbindungen?
Also ursprüngliches Ziel war es, der Reichsstudentenführung, alle kooperationsstudentischen Einflüsse auch aus den sogenannten Altherrenschaften, die ja dann später erst dazukommen, ab 37, 38 ungefähr, das eigenes Kapitel, dass man versuchte, sämtliche kooperationsstudentischen Einflüsse auszuschalten. Also persönliche Strukturen wie Leibverhältnisse waren verboten. Man hat auch versucht, den Zugang von Altherrensöhnen zu limitieren und auch nach Möglichkeit die personelle Brücke zu den alten Kooperationen, also zu den noch studierenden Aktiven, das möglichst knapp zu halten. Es wurden auch die Verbindungshäuser, die dann bezogen wurden, also mehr mietweise am Anfang, sollten umgestaltet werden. Das heißt also, das sollten eigentlich alle Traditionsgegenstände bis auf die gefallenen Tafeln des Ersten Weltkrieges, die sollten in Traditionszimmern verschwinden, die den alten Herren gehörten. Und diese Räume sollten nach damaliger Vorstellung hell sein, weiß sein. Und sie sollten eigentlich nur von den Bildern der NS-Bewegung beherrscht sein. Man wollte also diese Bierkirchen, von denen man sprach regelrecht, wollte man aufbrechen. Man wollte eigentlich auch ein neues studentisches Wohnen schaffen. Es gibt ganz wenige Beispiele dieses studentischen Wohnens. Ein Beispiel davon, das erste, steht bis heute. Und zwar, wenn man nach Dresden geht, da ist das Studentenhaus, das Anfang der 30er Jahre gebaut wird. Und dann gibt es einen Bau, der ist rechts davon. Das ist das ehemalige Kameradschaftshaus der Studentenschaft, das 1936 eröffnet wird. Auch mit Flaggenparade. Die sind eben entsprechend mit schwarzer Stiefelhose, mit Braunhemd, also alles mit diesen paramilitärischen Attributen der damaligen Zeit und nichts Verbindungsstudentisches.
Aber es ist ja auch interessant, da hat auch das Regime ja auch wieder Pragmatismus an den Tag gelegt und hat ja auch viele Bauformen des neuen Bauens ja auch dann
natürlich
integriert. Was ja interessanterweise ja gerade von Institutionen wie dem Bauhaus ja auch ganz stark vorangetrieben worden sind, die aber dann halt auch bekämpft worden sind. Beziehungsweise das Bauhaus ist ja, glaube ich, 32 aufgelöst worden in seiner letzten endgültigen Form in Berlin, nachdem es ja nochmal einen weiteren Umzug von Weimar. Dann nochmal, wo die Junkerswerke auch waren,
Dessau.
Dessau und dann nach Berlin ja weitergegangen ist. Weil Sie das ja auch gerade gesagt haben mit diesen weißen hohen Räumen, auch dieses Hygieneverständnis, das sind ja alles so Sachen, das haben die Nationalsozialisten gar nicht erfunden, sondern sie haben es ja absorbiert und mit in ihre Ideologie reinspielen lassen.
Wir haben viele, viele Dinge, die damals modern waren, die en vogue waren, aufgenommen in ihr Gedankengut, auch in ihr optisches Verständnis. Mhm.
Ja, dieser schlichte, spartanische Stil, ich meine, Spielt ja gut damit rein. Sie sagten ja gerade, dass ja vor allem Leibverhältnisse nicht mehr existent waren, dass die Traditionen in den Traditionszimmern verschwunden sind, beziehungsweise ne, die alten Fahnen, wahrscheinlich Prunkfahnen, das Couleur, die Chargenwichse. Wie haben denn diese Kameradschaften gefeiert? Also gab es da ein Äquivalent zur Kneipe oder zum Kommerz? Irgendwas müssen die ja ritualsmäßig in so einer Gruppe ja durchgeführt haben.
Also wir reden jetzt momentan wirklich nur von dem sogenannten Idealbild, was so 37, 38, da wird eine sogenannte Kameradschaftsordnung herausgegeben, in der wie in einer Art Kommandoordnung steht, wie eine Kameradschaft aufgebaut sein soll organisatorisch und wie sie funktionieren soll. Mhm. Und da ist zum Beispiel ein Element der sogenannte Kameradschaftsabend. Und so ein Kameradschaftsabend soll eigentlich ablaufen wie eher wie ein SA-Abend, Kameradschaftsabend. Das heißt, von studentischem Liedgut sehen Sie da im Idealbild eigentlich nichts. Das wird eigentlich ausgemerzt. Und Sie haben eben Soldatenlieder, Volkslieder, aber studentische Lieder nur ganz im Ansatz. Man wollte das eigentlich alles einen Schnitt machen. Man wollte sich davon verabschieden. Es ist deswegen auch wichtig zu wissen, weil die Kooperationsverbände sind zu dem Zeitpunkt 36, 37 aufgelöst, aber die Altherrenverbände bestehen noch. Und die sind sozusagen ausgeschaltet, abgeschnitten vom studentischen Nachwuchs, haben aber noch einen unglaublich wertvollen Hausbesitz. Und sie sind natürlich eine riesen personelle Ressource. Und hier ist es so, dass erst im Lauf des Jahres 1937 es zum Aufbau sogenannter Altherrenschaften kommt. Dieser Begriff Altherrenschaften kommt ebenfalls aus dieser Zeit und wir benutzen ihn ja heute noch ganz normal, wenn wir von unserer Altherrenschaft sprechen. Aber dieser Begriff wird eigentlich erst im Dritten Reich populär und so organisatorisch verwendet. Das sprechen Sie eigentlich immer nur von Altherrenvereinigungen.
Ach so, okay.
Oder Altherrenverbänden. Okay. Müssen Sie mal ganz genau schauen.
Also das,
der Begriff Altherrenschaften kommt in den 20er Jahren,
mit dem
wird aber erst systematisch aber erst im Dritten Reich verwendet. Sodass ich also auch in meinem Buch immer von den Altherrenvereinigungen spreche oder von den Altherrenschaften. Bei mir sind Altherrenschaften dann immer terminologisch auf die Kameradschaften bezogen.
Das ist ja gut, dass wir unsere Satzungsreform Altherrenverband reingeschrieben haben. Interessant, wie viel Erbe wir noch aus der Zeit haben.
Ja, das ist häufig so, dass viele Dinge unreflektiert sind. Die sogenannte NS-Studentenkampfhilfe wird, ich glaube, 1931 gegründet und soll eigentlich die Förderorganisation sein für den NS-Studentenbund. Mhm. Soll sozusagen der Altherrenverband sein. Und der NS-Studentenbund will auch in den 20er Jahren schon nichts damit zu tun haben, ein Kooperationsverband zu sein oder sowas. Er will keine Imitation sein. Er will eine politisch schlagfähige Organisation sein. Er ist auch von vornherein immer nach dem Führerprinzip organisiert. Es sind zwar auch immer circa hälftig Kooperationsstudenten in diesem NS-Studentenbund, aber es sind unglaublich viele Freistudenten, was man gar nicht glauben will vorher.
Was sind denn Freistudenten?
Also das sind die nicht kooperierten Studenten. Und man merkt dann nach der Machtergreifung, dass diese NS-Studentenkampfhilfe, der Begriff drückt es sehr genau aus, was es sein soll, nicht funktioniert. Personell überhaupt nicht auf die Beine kommt. Und auch 36, 37, als man die Kameradschaften aufbaut, kriegt man keinen Nachwuchs. Mhm. Die Altakademiker gehen da nicht rein. Alt-NS-Studentenbundsmitglieder, die kommen, aber das ist ein Rinnsal. So, man muss an diese personelle Ressource dran, weil man ja in diesem Staat hat man einen riesen Beamtenapparat und man hat natürlich auch Industrielle und die finden sie alle und Ärzte und Rechtsanwälte und die finden sie alle in den Altherrenverbänden. Mhm. Und diese personelle Ressource, das ist ja letztlich das Rückgrat des Dritten Reiches, organisatorisch, bürokratisch. Die können sie nicht vergraulen. Die können sie nicht auf Dauer einfach ausschalten. Mhm. Das heißt, in dem Augenblick, wo Albert Dirichsweiler mit seinem Konzept 35, 36 der Ausschaltung der Kooperationsverbände scheitert, wird dem NS-Studentenbund in der Person von Dr. Gustav Adolf Scheel, ein ehemaliger VDSTer,
der war Hörer SS und SD-Führer, ne?
Genau. Dem wird die letzte Chance eingeräumt, nochmal hier organisatorisch mit dem NS-Studentenbund einen Neuanfang zu machen. Mhm. Also ein Rebooten des Ganzen. Und der geht hin und sagt, alle, die einverstanden sind, alle, die mitarbeiten wollen, lade ich zur Mitarbeit ein. Ehemalige Kooperationsstudenten dürft ihr mit. Und genauso NS-Studentenbundsleute, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt. Und dann macht er eben dieses Resetting. Und im Lauf des Ganzen, innerhalb eines Jahres, wird klar, wir müssen an diese Altherrenverbände dran. Mhm. Und das große Zugeständnis ist, dass man sagt, okay, wir nehmen das Lebensbundprinzip. Das übernehmen wir als Prinzip. Und machen hier eine Doppelkonstruktion. Kameradschaft plus Altherrenschaft. Und dann stellt ihr eure Häuser zur Verfügung. Das heißt, ihr habt wieder studentischen Nachwuchs. Ihr dürft den Weltanschaulichen nicht beeinflussen. Das war verboten. Mhm. Also die Altherrenschaften sollten wirklich zahlen und den Mund halten. Das
Wie
war
heute.
Das Ziel. Ja, wir sagen wir mal so, wenn wir aktive Kooperationsstudenten sind, lassen wir uns auch sehr wenig von den alten Herren sagen. Das war in meiner Zeit ganz genauso. Ja. Heute bin ich natürlich als alter Herr dann frustriert, wenn ich sage, warum wollen die das nicht wissen? Aber die Aktiven kommen von alleine irgendwann und wollen was wissen und dann funktioniert das dann auch schon.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, und es kommt in der Tat übrigens dann dazu, dass sie schrittweise diese Altherrenschaften, ich verkürze das jetzt mal sehr stark, auch da gibt es noch interessante Zwischenentwicklungen, bis Kriegsende sie circa irgendwas über 100.000 Mitglieder haben im NS-Altherrenbund, der dann einfach umgetauft wird. Die NS-Studentenkampfhilfe als Einheits- und Sammelorganisation wird dann umstrukturiert in Einzelaltherrenschaften und die alle im NS-Altherrenbund zusammengeführt sind. Das sind alles spontane Konstruktionen. Das ist also nichts erfunden irgendwann in den 20er Jahren. Da ist kein Masterplan dahinter, sondern das wird aus der Situation geboren.
Das ist ja ein Schema, was man ja in der NS-Forschung ja regelmäßig findet. Also diese Konzeptlosigkeit, die im Dritten Reich ja auch besteht. Vor allem, wenn man sich vor 20 Jahren die Dokus angeguckt hat, dann sah das immer alles nach einem dunklen Masterplan aus, wo sämtliche Pläne in Schubladen schon vorhanden waren und dann wurde alles gleichgeschaltet und Wahnsinn, wie die das hingekriegt haben. Aber jetzt auch vor allem die Erkenntnisse der neueren Forschung, auch aus dem Kulturbereich zum Beispiel, kommen ja auf ähnliche Ergebnisse. Also,
interessant, ja.
Dass man halt zum Beispiel auch sagt bei Künstlerbiografien, dass man da nicht mehr schwarz und weiß sagt zwischen Künstlern, die direkt in das Arbeitsverbot bekommen haben, wo ja, sagen wir mal, auch so Romane wie Siegfried Lenz das öffentliche Bild ein bisschen verzerrt auch dargestellt haben, sondern dass viel Grauzone dabei ist. Mhm. Also auch zum Beispiel in der Kunstpolitik, also den Vorgaben. Man hat ja heute dann einen Breker zum Beispiel oder einen Kolb vor Augen, die diese muskulösen Bodybuilder-Plastiken halt dann hervorgebracht haben. Die haben da auch nicht gewusst, was eigentlich gewollt war, weil das war ja dieses Interpretieren, was Hitler gesagt hat in seinen Reden, dass man daraus Schlussfolgerungen gezogen hat.
Und sie waren einfach auch Kinder ihrer Zeit.
Definitiv.
Also sie sind ja aufgewachsen, diese Leute in den 20er Jahren und leben in einem Zeithintergrund. Und man wollte als NS-Bewegung auch modern sein. Man wollte sogar zeitgemäß sein.
Definitiv. Ja, das ist ein großes Spannungsfeld gewesen, das Ganze organisatorisch hinzukriegen. Aber ich rekapituliere mal. Es ist so, dass die Aktivitates als erstes praktisch entweder aufgelöst worden sind oder beziehungsweise, die sind aufgelöst worden. Die Kameradschaften haben diesen Platz einnehmen wollen.
Jawohl.
Dann ist man hingegangen und hat gesagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Kapital der Altherrenschaften und die Wohnmöglichkeiten mit ranziehen und hat die dann zwangsweise mit diesen neuen Kameradschaften verbunden, dass man denen dann halt diese Altherrenschaft gegeben hat in Form des NS-Altherrenbundes.
Ja.
Was mich auch immer interessiert hat, was ich mich immer gefragt habe, ist, wie sind die immer auf diese Namen gekommen? Ulrich von Hutten, Wahlstatt, Karl von Clausewitz, Kameradschaft, Otto von Bismarck.
Das sind dieselben Namensgebungen, die sie übrigens bei den Schiffen haben, wenn sie das sich anschauen. Also es sind häufig, wenn Sie die Kriegsmarine nehmen, und da sind viele Namen ähnlich. Also man geht zum einen natürlich hin, nimmt Namen aus der deutschen Militärgeschichte, das militärische Vorbild. Und man möchte natürlich auch gerne Namen aus der NS-Bewegung, also NS-Märtyrer, hier Namen verwenden oder die sozusagen in diese Mythologie mit reinpassen, wie Albert Leo Schlagetter.
Ja. Ja, der ist ja in Düsseldorf ja auch sehr bekannt, weil es ja das Schlagetter-Grabmal war ja hier. Auch verbunden mit dem Gelände der Reichsschau Schaffen des Volk, also dem heutigen Nordpark. Wenn man nämlich die Achse von dem Aquazon nimmt, mit dem Parkplatz, mit diesen Fahnen, den komplett durchzieht, dann geht das in einer direkten Linie zu dem ehemaligen Grabesplatz von Schlagetter, weil das halt eine Allee war, eine Trauerallee war, die dort also aus ideologischen Gründen aufgebaut worden ist. Die Stadt Düsseldorf hat das aber mittlerweile dadurch durchbrochen, dass man die Schnellstraße, die Danziger Straße, einmal darüber hat laufen lassen und man kann da nicht mehr hingucken.
Ja.
Und dementsprechend, ja, Schlagetter, der ist ja hingerichtet worden, 1919 oder so.
23, wegen der Ruhrbesetzung der Franzosen.
Hat einen Bombenanschlag hat er gemacht.
Ja.
Und den haben die dann auch gekriegt.
Ja, ja, ja. Da kann ich Ihnen jetzt keine näheren Details sagen, weil das nicht jetzt mein Schwerpunkt ist.
Genau.
Aber es ist zum Beispiel so, es gibt ja auch Namen, wie dann, die dann verwendet werden, gerne wie Horst Wessel, der natürlich nur an besonderen Einzelfällen verliehen worden ist. Und normalerweise keine Namen von lebenden NS-Größen. Es gibt zwei, drei Ausnahmen. Eine Ausnahme ist Rudolf Hess. Sie haben also eine Kameradschaft in Stuttgart, die nach Rudolf Hess benannt ist, die sich natürlich aus naheliegenden Gründen 1941 umbenennen musste.
Wegen dem Englandflug, oder?
Ganz genau. Persona non grata. Und es gab in Hannover-Schmünden eine Kameradschaft und Altherrenschaft Hermann Göring.
Mhm.
Das war mit besonderen Beziehungen.
Die ist aber bis 45 dann bestehen gewesen.
Ja, natürlich. Ja. Okay. Aber das sagt überhaupt nichts aus über das Innenleben einer solchen Kameradschaft nachher. Mhm. Denn die entwickeln sich spätestens seit 1940 auf einmal komplett gegen alle Intentionen. Weil nämlich die alten Traditionen auf einmal wiederkommen und weil auch diese ganzen Strukturelemente im Innenbetrieb der Kameradschaften abgeschafft werden.
Mhm.
Das heißt, es kommen die alten Chargenbezeichnungen wieder, es kommen die Konvente wieder. Das heißt, das Führerprinzip wird unterlaufen oder auch komplett abgeschafft. Teilweise kommt es zur vollständigen Rekonstitution. Und deswegen auch mein Titel, der Buchtitel, zwischen Revolution und Rekonstitution. Also zwischen der Hochschulrevolution der 20er, 30er Jahre, zwischen von der revolutionären Bewegung des NS-Studentenbundes, die ist natürlich reaktionär, revolutionär, wenn wir das mit den Begriffen verwenden wollen. Aber es kommt eben zur Rekonstitution, also zur Wiedergründung der kompletten Korporationen unter der Fassade, unter der äußeren Hülle der Kameradschaften. Und das ist was, was man kaum glauben kann. Aber dadurch, dass ich sehr viele Zeitzeugen befragt habe und dass ich sehr viele Quellen habe verarbeiten können, kenne ich dieses Mimikry mittlerweile sehr gut.
Mhm.
Der Begriff Mimikry stammt nicht von mir übrigens in diesem Fall, sondern von Paul Gerhard Gladen. Paul Gerhard Gladen war einer der bekanntesten Studentenhistoriker der letzten Jahrzehnte, der also sehr schöne Bildbände auch gemacht hat, aber auch wichtige Werke zum Kooperationswesen. Und der war 1943 in Marburg noch in einer Kameradschaft.
Mhm.
Und der hat mir gegenüber immer den Begriff des Mimikry verwendet. Das heißt, nach außen sah alles aus wie eine NS-Kameradschaft. Das stand auch an der Haustür. Und sobald sich die Haustür schloss, tat sich ein Reich der Freiheit auf. Und zwar der geistigen Freiheit.
Mhm.
Man kann das gar nicht glauben. Aber die gesamte Parteiideologie wurde verlassen. Und das waren junge Männer, die 19, 20, 22, 23 Jahre waren, die dann vor allem im Krieg als junge Offiziere wiederkommen zum Studieren. Und was möchten die? Die möchten akademische Freiheit. Deswegen heißt auch ein Aufsatzband von mir zwischen Fronteinsatz und Freiheitsklang. was wir in den studentischen Liedern, in dieser romantisierenden Beziehung, die wir da ja in den Verbindungen leben, was da durchscheint. Ja. Also wir haben einen kompletten Wandel.
Ja, es ist interessant, das liegt ja auch daran, dass die Behörden ja auch das Interesse nach der Gleichschaltung relativ stark also verloren haben. Das ist eine, also wo Sie das gerade sagen, das ist ja, sag mal, mit der Freimaurerauflösung eine Ähnlichkeit gewesen, die wir da auch haben. Die Logen sind ja auch im Sommer 1935 aufgelöst worden. Dann ist es so gewesen, interessanterweise ja unter Reinhard Heydrich vorangetrieben, der selber ja ein sogenannter Lufton war, ein Sohn eines Freimaurers. Der Vater war in Halle in der Loge. Das war ein Riesending, was die da hatten, ein Riesenhaus.
Selber Akademie der Wissenschaften, ein wunderbarer Bau.
Genau. Und da ist dann so gewesen, dann sind die vier Freimaurermuseen noch gegründet worden, die unter anderem auch in Düsseldorf ihren Sitz hatten. Und dann, nachdem die Sau da durchs Dorf getrieben worden ist, ist das Interesse auch weggegangen. Danach hat da kein Hahn mehr nachgekräht. Ich kann mir das halt auch vorstellen, also auch mit der Studentenschaft, weil die Gleichschaltung ist ja vollzogen worden. Es ist ja auch kein Widerstand geleistet worden, sondern es waren halt so Freiheitsräume, dass man sich diesem totalitären Regime halt entziehen konnte. Man sieht das ja auch, dass ja auch die Mensur ja auch dann in den 40ern wieder ein Revival halt mitbekommt, wo dann plötzlich, glaube ich, in Städten wie Heidelberg, Tübingen und so weiter, wurde dann plötzlich wieder gefochten, was ja auch verboten worden ist.
Ja.
Das ist ja auch ein Symptom dafür, dass die Behörden da kein Interesse groß mehr hatten. Also das so, also, es war ja auch Krieg, ne? Also es gab andere Probleme, als zu gucken, ob die Studenten da wieder sich die Schläger um die Ohren hauen. Ne?
Die Studentenführung hat das sehr wohl mitgekriegt, was sich da abspielte, musste aber, ich würde das sagen, gute Miene zum bösen Spiel machen. Man konnte sich nicht die Leute, die da als Offiziere studierten, nochmal zum Feind machen. Mhm. Man hat aber auch das gerade mit der Fechtfrage, ist Gustav Adolf Scheel hingegangen und hat immer vertröstet, die Frage lösen wir nach dem Krieg, also nach dem Endsieg. Und wenn ihr euren Beitrag leistet, werden wir das hinkriegen, dass die Bestimmungsmensur wiederkommt. Das war der große Wunsch von vielen Waffenstudenten.
Mhm. Ja, kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass das so leicht dann abgelegt worden ist, also dass ohne Probleme, dass das dann keinen Nachhall halt findet. Dafür ist das ja auch zu stark, glaube ich, auch in der Identität halt verankert.
Also es gab eine Ehrenordnung 1937, da war das Sportfechten, so wie wir das heute kennen, als den Sportsäbel, das sollte eigentlich die neue Command-Waffe, die neue Ehrenwaffe sein. Sagen wir mal so, nicht Command-Waffe, Ehrenwaffe sein. Und da gibt es einige Mensuren, die damit stattfinden, sogenannte Sprungmensuren bis 39, mit Genehmigung der Reichsstudentenführung, durch Ehrengerichte, die es gibt. Aber diese Partien verlaufen äußerst blutig und man merkt schon damals, Ende der 30er Jahre zum einen, das kann nicht das neue Modell des Ehrenstandpunkts sein, dass das über diese Sportsäbelmensuren erledigt wird. Und dann kommt noch was anderes dazu. Es gibt ein Pistolenduell, das ist mit dem Herrn Strunk, ich weiß jetzt nicht den Vornamen, das passiert 37, 38 und das hat dann zur Folge, dass es zu einem Todesfall kommt und dass dann das oberste Parteigericht von Walter Buch sagt, also der Grundsatz der unbedingten Satisfaktion, den die Reichsstudentenführung, der NS-Studentenbund übernimmt, dass das ausgesetzt wird und nicht mehr gelten darf. Also die NSDAP distanziert sich vom Mensurfechten, von der Satisfaktion, von der Genugtuung. Mhm. Und damit ist das Ganze in einer Art Vakuum. Und eben ab 1940, 41 kehren die Mensuren alter Art, die Bestimmungsmensur also mit Schläger oder mit dem schweren Säbel auch, die kehren wieder. Aber natürlich heimlich und trotzdem kriegt die Partei das mit. Es gibt immer einzelne Spitzel vom SD, die hier drüber berichten und diese Fälle sind mir leider auch bekannt, wo das auf diese Art und Weise bekannt wurde. Aber zum Beispiel, das krasseste Beispiel ist Würzburg, weil dort der Oberbürgermeister, Theo Memmel, das alte Herr der Burschenschaft Adelphia, der ist gleichzeitig Altherrenschaftsführer, also in dieser Doppelfunktion. Und der sieht, wie in seiner Kameradschaft die alte Adelphia wieder entsteht. Und er sieht, dass die wieder auch die Mensur fechten wollen. Und der deckt das. Und in Würzburg werden bis Kriegsende schätzungsweise über 600 Mensuren wieder gefochten. Von
das ist nicht wenig.
Ja, auf der anderen Seite, sie haben einen Kreis, der innerhalb von 4 Jahren passiert das. Es entwickelt sich schrittweise, wo das dann ca. 200-300 Studenten sind, die das betrifft, die das machen. Und dann ist das gar nicht mehr so viel.
Mhm. Ja, interessant. Da haben Sie ja gerade auch das Stichwort personale Überschneidung ja auch gebracht. Wir haben ja schon Dr. Gustav Scheel, Hörer SS- und SD-Führer, ins Spiel gebracht, der beim VDST ja Mitglied war, oder VVDST. Und wir haben ja auch so Persönlichkeiten, das sagen Sie auch in Ihrem Buch, wie Heinrich Himmler zum Beispiel, der bei PC Apollo München aktiv war. Wir haben einen Goebbels, der auch lange Zeit aktiv war in seinem Studium im UV.
In der Unitas, jawohl.
Genau,
in der
Unitas. Göring ist Altherrensohn gewesen. Also
was mir neu war, aber er ist auch Ehrenmitglied der Wehrschaft Markomannia Berlin gewesen.
Und dementsprechend sind die Leute ja auch in den obersten Führungsriegen ja eng mit diesem Thema ja verbunden gewesen, wo ja auch Loyalitäten bestanden haben, Eide geschworen worden sind, wahrscheinlich auch bei der Burschung. Auch wie jetzt gerade der Bürgermeister von Würzburg, der Adelphe gewesen ist.
Genau.
Wie beurteilen Sie diese personalen Überschneidungen? Also im Hinblick, sagen wir, auf Loyalitätsverschiebung, auf Mentalitätenwandel, auf Bewahrung alter Traditionen. Wie kann
das? Schwierig zu sagen. Das ist schwierig zu sagen. Wir haben in der Reichsstudentenführung haben wir, um es darauf mal zu lenken, haben wir, ich sag mal, circa die Hälfte auch an ehemaligen Kooperationsstudenten. Die bilden ein hohes Gewicht, die sehen die ideellen Strukturen, die sie aus den Kooperationen haben, und die möchten das natürlich nicht wegwerfen komplett. Auf der anderen Seite wissen sie auch, sie sind in einer neuen Zeit, es ist ein neuer Stil und man versucht eine Art Synthese von alt und neu zu machen. Es kommt während des Krieges dazu, dass eben dieser NS-Altherrenbund, von dem ich vorhin schon sprach, interessanterweise am 18. Oktober, das ist also der Tag des Wartburgfests, am 18. Oktober 1941 in Würzburg, auch wieder Würzburg, Großdeutscher Studententag 39,
ja, und
in Würzburg wieder gegründet wird. Und ja. Jahrestag der
Vielvölkerschlag von Leipzig auch ist,
wo sie geendet
hat. Ja, genau. 5 Tage gegangen.
Ja, und der Reformation.
Interessant. Ich meine, der wird ja auch symbolisch auf Zeiten ja auch angesprochen, auf wichtige historische Jahrestage. Ja.
Und da versucht man bei dieser Neugründung des NS-Altherrenbundes auch optisch diese Versöhnung von Tradition und Fortschritt zu zeigen, indem nämlich ein Studentenbundsmitglied auftritt mit der Urburschenschaftsfahne und daneben die Fahne des NS-Studentenbundes.
Ja, interessant.
Und dann kommt es bei dieser Neugründung zu einer Art Neustrukturierung auch der Altherrenschaften. Ist jetzt im Detail nicht interessant, aber es führt dazu, dass diese Altherrenschaften nun offiziell zum Traditionsträger der Kameradschaften werden. Und es führt dann dazu, dass im Jahr 1942 es zu einer neuen Kameradschaftsordnung kommt, die von 1937 ablöst.
Mhm.
Und es dann auch noch im Jahr 1943 zu neuen Grundsätzen der Kameradschaftsarbeit kommt. Und da werden dann so Dinge wie auch Leibverhältnisse kommen wieder. Wenn Sie sich dann den Kameradschaftsabend anschauen, da gibt es den großen Kameradschaftsabend, der hat dann erstaunlich viele Parallelen zur alten Kneipe. Und es kommt der Begriff Bursch wieder, also der Begriff Kamerad wird zwar noch verwendet, aber es kommt der Jungbursch wieder. Wir haben den Fuchsen, wir haben den Burschen, den aktiven Burschen und wir haben den Altburschen, wir haben den Inaktiven wieder.
Mhm.
Und so kommen schrittweise, gibt da hier die Reichsstudentenführung den Druck von unten, von der Basis, dem gibt sie nach. Nicht auf breiter Front, also die Verbindungsfarben sollen nicht mehr kommen, also die Bänder sollen nicht mehr kommen, Zipfeltragen soll auch nicht kommen, aber diese Dinge passieren in den Kameradschaften. Das ist alltäglich, die tragen wieder Farben. Also das ist eigentlich unglaublich, bis hin zu sogenannten studentischen Wiks, die in Einzelfällen auch wieder verwendet wird, aber alles im internen Bereich. Mhm.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Dann lassen wir uns doch jetzt auch an dieser Stelle mal etwas über den Krieg sprechen. Wir hatten ja schon eben gehört, dass vor allem ja die Studenten dann als Offiziere an die Front gegangen sind oder beziehungsweise Offiziere an der Front waren, wieder zurückgekehrt sind und studieren konnten und dann Teil dieser Kameradschaften geworden sind. Welche Rolle spielten denn Fronterfahrung, Mobilmachung und personelle Verluste in dieser Zeit?
Also sie brauchten natürlich vor allem Ärzte und Ingenieure, die sie trotz Krieg ausgebildet haben. Zum anderen ist es so, dass ungefähr ab 1942, 43 es zu einem massiven Anstieg kommt von Kriegsversehrten. Die komplett aus dem Militär ausscheiden, die dann auch weiter studieren können bis Kriegsende, sodass die Hochschulen bewusst auch eben nicht geschlossen werden und auch dieser Offiziersnachwuchs, wie gesagt, sie brauchen die als Ärzte und Ingenieure. Und die haben natürlich auch bestimmte Bedürfnisse. Vor allem, wenn sie diese kurze Freiheit haben zu studieren, dann wollen die natürlich auf der einen Seite studieren. Sie möchten Frauen kennenlernen, auch ganz wichtig. Es gibt, der Frauenanteil an den Hochschulen steigt auf teilweise über 50% bis Kriegsende. Und diese jungen Frauen sind alle da und die suchen natürlich auch Freunde, letztlich Ehemänner. Und die kommen mit auf die Kameradschaftshäuser. Die machen Damenabende, die machen Gesellschaftsabende. Natürlich gibt es ein Tanzverbot, aber das kann man dann elegant unterlaufen. Man macht, und das muss man wiederum im Kontrast sehen zum NS-Studentenbund vor 1939, die politische Erziehung wird komplett fallen gelassen. Die Leute sind alle in der HJ gewesen. Die kennen das und die möchten auch keine Phrasen mehr hören. Und da hier kommt auch sicherlich der Freiheitsgedanke mit dazu. Ein Aktiver auch heute möchte sich eigentlich nichts sagen lassen, wenn es geht. Nicht reinreden lassen. Und diese Leute haben ein sehr hohes Maß an fast Bildungshunger. Die möchten Vorträge hören, die möchten Musik hören, die möchten Musik machen. Die möchten einfach ganz normal ein Stück weit genießt den Frieden, heißt das. Genießt den Krieg, der Frieden wird fürchterlich sein. Das ist so ein Schlagwort in der damaligen Zeit. Weil man wusste, der Frieden wird fürchterlich sein, weil man den Krieg verlieren wird. Das steckt in den Köpfen drin, das weiß jeder. Und das kann man aber hinter den Mauern eines Kameradschaftshauses sagen. Und man kann sich darüber unterhalten. Und da kommt es manchmal auch zu Konflikten. Es gibt einen ganz interessanten Vorgang mit dem Walter Jens, der ein bekannter Schriftsteller war, ja, SPD-nah, der ebenfalls in einer NS-Kameradschaft, nämlich in Hamburg, in der Kameradschaft Hermann von Wissmann, Mitglied war, der sich damals sehr stark mit Thomas Mann auseinandersetzt und der dann 1943, 44 nach Freiburg geht und dort in einer Kameradschaft aktiv wird, die Friedrich Ludwig Jahn heißt. Mit einer Altherrenschaft, und das ist jetzt auf einmal ganz logisch, des Akademischen Turnerbundes. Friedrich Ludwig Jahn ist das Vorbild. Deswegen hat man diesen Namen gewählt, der natürlich auch in der NS-Zeit sozusagen ein sehr guter Kompromiss ist. Oder eine der Figuren, die als gültig angesehen wurden. Und was macht Walter Jens dort? Er macht im Sommersemester 1944 einen Thomas-Mann-Vortrag. Und es kommt dazu, dass, so viel ich mich jetzt erinnere, das wird also auch im Buch dargestellt sein, dass einer der Altherren ihn denunzieren will, weil er sich mit Thomas Mann auseinandersetzt und weil er sich hier natürlich kritisch und positiv kritisch mit Thomas Mann auseinandersetzt. Und das muss man verhindern, dass das nach außen tritt. Mhm. Und das bleibt auch unentdeckt. Und das erzählt Walter Jens später selbst, diese Geschichte.
Ja, interessant, weil Thomas Mann als Schriftsteller in dieser Zeit auszuwählen, um einen Vortrag zu halten.
Ganz genau.
Das kann gefährlich werden. Also ich meine, Thomas Mann hat sich ja vor allem auch im Exil, ich meine, zu dem Zeitpunkt 44 hat er ja in den Pacific Palisades gelebt in Kalifornien, die ja jetzt letztes Jahr der Bereich, da wo dieses riesengroße Feuer ja auch war. Er hat sich auch stark engagiert, halt auch im Widerstand gegen Hitler.
Ja,
in
natürlich.
Seinen Radioansprachen, die er gehalten hat, die Vorträge, die er gehalten hat in Amerika. Mutig auf jeden Fall. Aber ich habe eben ein Stichwort gehört, und zwar Frauen. 50% waren dort Studenten. Wir haben ja vor allem in den Zeit der 20er und auch in den frühen 30er Jahren auch eine Hochphase von Frauenverbindungen gehabt. Mhm. Da gab es ja eine immense Zahl. Also die Schwester von meiner Urgroßoma, das habe ich auch in Akten gefunden, die hatte Medizin studiert an verschiedensten Hochschulen und die war auch in verschiedensten Frauenverbindungen dort aktiv. Wie sah das denn mit denen aus? Was ist denn da passiert? Weil ich meine, habe ich ja das Ideal der Mutter irgendwo wahrscheinlich im Kopf und die Mutter sollte sich jetzt wahrscheinlich nicht in der weiblichen Kameradschaft organisieren. Also das haben sie da rausgefunden. Also warum gab es da nur die Männer?
Zum einen ist es ja so, die Damenverbindungen sind zu dem Zeitpunkt noch sehr jung. Es gibt keine einzige Damenverbindung, die ein eigenes Haus hat. Das heißt, sie sind personell noch...
Das ist doch in Deutschland heute nach wie vor der Fall. Ich glaube, die Kibelia in der Schweiz ist die einzige, die ein Haus hat, glaube ich.
Es gibt noch ein paar andere. Aber sie haben einfach den personellen Aufbau auch noch nicht innerhalb von 10, 20 Jahren strukturell erreicht, dass die Damenverbindungen das Jahr 1933 wirklich überlebt hätten. Also sie sind wirklich zwischen 33 und 35 einfach verschwunden, weil sie nicht mehr das Modell repräsentiert haben, was man haben wollte. Man wollte natürlich auch die Frau nicht im Studium haben. Man wollte in der Tat die Frau als Mutter, das war natürlich das Idealbild. Aber man brauchte ab 1940 auch wiederum Frauen im Studium an den Hochschulen, um die Männer zu ersetzen. Die fehlten. Mhm. Also es war schon der akademische Nachwuchs und damit haben sie natürlich auch selbstbewusste junge Frauen im Studium. Der NS-Studentenbund geht schon sehr früh hin und hat die Parallelorganisation, die eingebaut ist in den NS-Studentenbund. Und zwar ist es die Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen, die sogenannte ANST, in der Abkürzung ANST. Und diese Gruppen entstehen seit Anfang der 30er Jahre und haben auch eine eigene Reichsführerin, aber der ganze Apparat entwickelt sich nicht so wie die NS-Kameradschaften auf der männlichen Seite, die ja eben diesen Hausbesitz haben, in dem sie sich entfalten können. Aber diese Erfassung der Frauen, der Studentinnen, die werden ganz überwiegend während des Krieges auch in diesen ANST-Gruppen erfasst und die machen Bastelarbeiten, die machen Luftschutz. Also, die haben ein gewisses Eigenleben, aber sie entwickeln sich natürlich in keiner Weise irgendwo korporativ. Es kommt gelegentlich an manchen Hochschulorten zu einer bewussten Zusammenarbeit zwischen ANST-Gruppen und Kameradschaften. Und dann funktionieren diese ANST-Gruppen auf einmal wie der Couleur Damenflor früher in den Verbindungen.
Ach, interessant.
Das ist also dann völlig lustig. Ich kenne einen Fall, da wird dann auch von der Kameradschaft selbst, von ihrer Tochterkameradschaft gesprochen. Das ist nichts anderes als ihre Frauenvereinigung.
Interessant. Dann kommen wir jetzt zum Kriegsende 1945 und das danach folgende große Schweigen. Was geschah denn nach Kriegsende mit den beteiligten Personen?
Also die Studentenführungen, die örtlichen Studentenführungen sind natürlich verschwunden, auch die entsprechenden Personen wurden ja auch nicht mehr zum Studium zugelassen, also alle, die NS-belastet waren, durften nicht weiter studieren.
Warum?
Also ja, weil sie politisch belastet waren, weil man hier einen Schnitt machen wollte.
Von den Alliierten aus, oder?
Ganz genau, ja.
Okay.
Aber sie haben die Kameradschaftsstudenten, die noch nach wie vor studieren. Und diese Kameradschaftsstudenten, die noch da sind, sind in der überwiegenden Mehrzahl, und das ist das Unglaubliche, sie sind nicht nur da, sondern sie haben ja in den letzten 2, 3 Jahren in Korporationen gelebt. Sie haben die Konventsdemokratie gelebt, erlebt. Und jetzt geht es um den Aufbau einer studentischen Selbstverwaltung. Das heißt, sie haben an verschiedenen Orten AStA-Vorsitzende und AStA-Vorstände, die aus den Kameradschaften kommen. Und das sind Kooperationsstudenten. Das ist zum Beispiel in Tübingen so, das ist in Marburg so und das ist in Hamburg so und das ist in Braunschweig so. Und so könnte man immer weitermachen.
Ach, es gibt den AStA schon länger als 68? Ich dachte, das wäre so ein Kind von denen gewesen.
Nein, die gibt es ja schon, die Studentenkammern oder auch Asten gibt es bereits in den 20er Jahren. Das geht 1919 los. Wir haben am 19. Juli 1919 die Gründung der Deutschen Studentenschaft in Würzburg. Sie merken wieder, Großdeutscher Studententag. Warum geht man nach Würzburg? Weil 1919 schon mal was in Würzburg war, was Wichtiges. Und diese Deutsche Studentenschaft ist der Gründungsakt der studentischen Selbstverwaltung einer übergreifenden Organisation, was es vor dem Ersten Weltkrieg so nirgendwo gegeben hat. Und da kommt es zu den ersten ASTEN, allgemeinen Studentenausschüssen. Das Wort ist im Gebrauch in den 20er Jahren bis 1933. Und hier wird natürlich ein Schnitt gemacht, 1933. Hier kommt es zur Durchführung des Führerprinzips. Und dann habe ich dann sogenannte Studentenschaftsleiter, Studentenschaftsführer. Ab 1937 heißen die dann auch Studentenführer. Ganz kurz nur einfach. Witzigerweise, der Begriff Studentenführer taucht auch wieder auf irgendwann, und zwar im Jahr 1968. Geben Sie mal bei Google ein, Rudi Dutschke und Studentenführer. Mhm. Dieser Begriff ist natürlich kein Studentenführer eingesetzt von einer Reichsstudentenführung. Aber der Begriff, die Begrifflichkeit bleibt in den Köpfen der Menschen drin.
Interessant.
Jedenfalls, wenn ich das an einem Beispiel bitte kurz erläutern darf, das ist Marburg zum Beispiel. In Marburg habe den ersten AStA-Vorsitzenden gekannt. Das war der Dr. Ernst Richard Brinkmann. Das war einer meiner Zeitzeugen. Das war ein Marburger Alemanne. Der tritt 1940 in die Kameradschaft ein und denkt, er ist in der Kooperation Alemannia. Bis zu dem Tag, wo die Ehrung ist an dem Bering Denkmal und die Kameradschaft eine Abordnung in Studentenbundsuniform stellen muss. Und da wird ihm klar, ich bin ja in einer NS-Organisation drin. Ich bin gar nicht in der Alemannia. Natürlich ist er in der Alemannia. Mhm. Und der ist natürlich studiert mit Unterbrechung und ist 1945, 46 aber auch da wieder. Und der ist der erste AStA-Vorsitzende. Sein Rechtsreferent heißt Hans-Jochen Vogel. Hans-Jochen Vogel war in München in der Kameradschaft Prinz Eugen mit einer Altherrenschaft des Corps Suevia. Und wenn Sie sich die Biografie anschauen von Hans-Jochen Vogel, dann werden Sie feststellen, dass seine Ehefrau Altherrentochter ist.
Da schließt sich der Kreis.
Er in München auf dem Haus kennengelernt, natürlich. Und so fing es mit einem neuen AStA in Marburg an. Es waren alte Kameradschaftsstudenten. Und wie gesagt, eben in Hamburg und in anderen Städten ganz genauso. Das heißt, wir haben hier nicht irgendwelches dunklen, reaktionären, faschistischen Monster, sondern Leute, die wieder ganz normal anfangen wollen. Nach diesem verlorenen Krieg, nach dieser verheerenden Niederlage, das ja auch eine geistige Niederlage war für Deutschland, hier wieder anzufangen und mit eben diesen demokratischen Selbstverwaltungsstrukturen.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau.
Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Wie gingen den Verbindungen nach 1945 mit ihrer Kameradschaftsvergangenheit um?
Die Verbindungen entstehen, zumindest was die waffenstudentischen Verbindungen angeht. Die katholischen waren ja wirklich ab Mitte 1938 staatspolizeilich aufgelöst. Dieser Vorgang Mitte 38, ich glaube so um den 20. Juni 1938 herum ist das passiert, muss man sehr stark auf dem Hintergrund sehen des Anschlusses von Österreich. In Österreich ist der CV traditionell sehr stark und hier ging es darum, den politischen Katholizismus auszuschalten. Und deswegen kommt es damals zu dem Verbot der katholischen Kooperationsverbände. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommen die katholischen Kooperationsverbände im Prinzip wieder aus den katholischen Hochschulgemeinden im Großen und Ganzen. 45, 46, 47. Es sind auch einzelne Kameradschaftsstudenten drin, die vorher in einer NS-Kameradschaft waren und die dann aber, weil sie eine entsprechende Sozialisation hatten von der Familie, dann im CV landen. Bei den schlagenden Kooperationen ist es insofern anders, als es eben häufig noch diese Kameradschaftsreste gibt, die da sind. Und das sind häufig die Kristallisationspunkte einer neuen Aktivitas. Und da man ja schon im Krieg gelernt hatte, wie eine Art Camouflage zu arbeiten, hat man das jetzt genauso gemacht. Man hat sich ganz harmlos als akademischer Wanderclub wieder gegründet oder als andere schöngeistige Vereinigung. Aber man wollte im Prinzip wieder Kooperation sein wie vorher. Allerdings wollte man das in einer reformierten Art und Weise sein. Und man wollte nicht einfach anknüpfen an die 20er, 30er Jahre, an einen übersteigerten Elitebegriff und an einen exklusiven Gesellschaftsbegriff, sondern man wollte aus der Lehre des Dritten Reiches und des Krieges auch einen geistigen Neuanfang machen. Aber unter Wahrung der Tradition. Also es sollte mit einbezogen sein.
Wobei die Situation ja an den Hochschulen schwierig war, weil ja gerade Kooperationen von der Professorenschaft ja ab 1949 sehr stark bekämpft worden sind, was wir bis heute ja auch spüren.
Also genau.
Wir Kooperationen haben ja seit diesem Zeitpunkt keinen leichten Stand an den Universitäten, was sich vielleicht in den 50er, 60er nochmal erholt und auch eine Renaissance stattgefunden hat. Aber mit 68 ja dann ein riesengroßes Problem bekommen hat.
Also das ist eine Riesenzäsur noch einmal.
Ja.
Wäre auch ein Kapitel, das man in der Tat auch historisch aufarbeiten müsste und muss.
Das wird ja auch bestimmt passieren.
Ja, wo man auch wirklich die Zeitzeugen befragen muss. Was ich ja das Riesenglück hatte, dass ich vor 30 Jahren damit dieser Arbeit angefangen habe und noch überhaupt nicht ahnen konnte, in was für gigantische Maßstäbe sich das, in welche Größenordnung sich das verschieben wird. Aber ich konnte viele Zeitzeugen noch befragen und das ist ein wahrer Schatz.
Das ist immer so ein Ding mit den Zeitzeugen. Es gibt ja noch so ein letztes Zeitfenster und dann fangen ja an, Generationen dann in einem sehr nahen Zeitraum auch zu sterben. Das habe ich in meiner Doktorarbeit halt auch miterlebt. Vor allem die Wissenschaftler, die sich in meinem Bereich in den 80ern dann angefangen haben auseinanderzusetzen, die sterben jetzt gerade alle. Und halt auch die Kinder der Künstler und so weiter halt auch langsam halt tot sind. Aber das ist ein anderes Thema. Wie sieht das denn aus? Die eigene Vergangenheit im Bund, die Richtung Kameradschaft geht. Gab es bis auf Ihr Monumentalwerk hier Aufarbeitungen?
Ja,
wird
natürlich.
Das eher beschwiegen? Wird das umgedeutet?
Nein, das Kameradschaftskapitel wird häufig einfach nicht verstanden. Und ich glaube, deswegen wird es ausgeblendet. Es gibt einzelne Kooperationen, die viele alte Herren aus der Zeit übernommen haben und die dann ganz selbstverständlich weiterhin Bundesbrüder sind, im Bund leben. Und dann wird auch diese Phase der Kameradschaftszeit wird dann auch in den Bundesgeschichten, in den Chroniken dargestellt, aber immer nur ganz isoliert auf den eigenen Bund und niemals im größeren Zusammenhang. Und was ich ja auch mache, ist, ich behandle immer ganze Hochschulstädte Das heißt, ich kriege eine Gesamtsicht. Und das fehlt dort natürlich. Und was man auch wissen muss, die NS-Täter in den Korporationen, die gab es ja, ganz unbestritten. Und die müssen auch genannt werden.
Kaltenbrunner war doch Burschenschafter
zum Beispiel. Ganz genau. Und diese Leute müssen benannt werden und es muss auch deren Lebensgeschichte und was sie getan haben, muss dargestellt werden. Da gibt es auch nichts zu verheimlichen, das ist ja Realität. Aber diese Personen spielen eine Rolle später im NS-Apparat, aber nicht mehr in den Kameradschaften. Und sie haben eins in diesen Kameradschaften zwischen, ich sag mal, 37, 38 bis 1945, das ist die junge Akademiker-Elite, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg haben, die Bundesrepublik Deutschland wieder aufbaut. Und wenn Sie mein Buch nehmen und schauen sich die Namen an, kommen ganz viele spätere Funktionäre der Bundesrepublik Deutschland tauchen da wieder auf. Also viele Ingenieure und Ärzte und so weiter tauchen bereits bei mir auf in diesem Zeitfenster vom 20. bis 25. Lebensjahr.
Interessant. Das gleiche ist ja
wichtig, ja.
Sehr ähnlich wie das große Teile des höheren Managements der Bundesrepublik Absolventen der Adolf-Hitler-Schulen ja unter anderem waren. Was ja auch interessant ist, weil das hatte ich, also ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, keiner von diesen Absolventen hat sich irgendwie in rechtsextremen Netzwerken nach dem Zweiten Weltkrieg engagiert, sondern sind halt
sehr interessante Beobachtung.
Ganz normal, ja. Dann halt in die hohen Karrieren halt eingestiegen.
Ganz genau.
Und halt auch sich ideologisch auch weit davon distanziert haben, ne, größtenteils.
Ja, richtig.
Also es ist eine Sendung, wo wir wieder gesehen haben, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was oft mit dem Dritten Reich
bitte
zu tun
machen,
hat.
Ja.
Ja, dass es falsch ist, dass es Grauzonen sind, dass Gemengelagen wesentlich komplexer gewesen sind, als sie dargestellt werden. Also wenn wir jetzt nochmal auf den Anfang der Sendung zurückkommen, wo ich gesagt habe, ist die Hausführung, man sagt ja, 35 sind wir aufgelöst worden.
Ja.
Ist das ja zum Teil richtig gewesen, aber zum Teil nicht richtig gewesen.
Ganz
die
genau.
Aktivitas wurde aufgelöst, aber die Altherrenschaften haben mit ihrem Eigentum und weiter bestanden und die wurden dann auch angeführt. Und das Leben in einem totalitären System, das wünscht sich kein Mensch, glaube ich.
Natürlich
mit dem Druck und Zwang, dem Menschen ausgesetzt sind.
Nein, also wir wollen die Freiheit
definitiv
des Geistes und des Gedankens hier.
Das ist doch ein schöner Aufruf. Dr. Bernhard Grün, heute hier zu Besuch zu dem Thema Kameradschaften. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hierhin gekommen sind.
Danke, ich habe mich sehr gefreut, auch in dieser Studioatmosphäre zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich das nicht aus der Ferne gemacht habe. Ich glaube, wir hätten nicht auch diese Intensität des Gesprächs hinbekommen.
Absolut. Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.